Nikotin, das ist ja das, was im Tabak drin steht, und das ist ganz klar ein Nervengift. Für seine Konsumenten ist Nikotin in allererster Linie langfristig ungesund, auch wenn es geraucht wird. Aber andersrum ist natürlich auch jede Medizin in zu hoher Dosis ein Gift. Und da wundert es selbstverständlich nicht, dass sich Mediziner seit Jahrhunderten fragen, ob im Nikotin vielleicht auch nicht ein Nutzen stecken kann, wenn man es eben anders anwendet. Auch hier kann uns weiterhelfen Wolfgang Eckert. Er ist Professor der Medizingeschichte an der Universität Heidelberg und erklärt uns jetzt, wogegen Nikotin auch vielleicht helfen kann.
Naja, das reine Nikotin, also das reine Alkaloid-Nikotin, benannt nach Jean Nicot, der das eingeführt hat in Europa im 16. Jahrhundert, das hilft heute nur noch auf ganz wenigen Gebieten. Vor allen Dingen wird es eingesetzt zum Raucherentzug. Das heißt also, es wird Nikotin produziert und in verschiedenen Applikationen, also Anwendungen, an den Körper gebracht, an den Mann oder an die Frau, entweder als Kaugummi oder als Pflaster. Und man erhofft sich, dass damit der Entzug vom Rauchen, das heißt also das habituelle Qualmen sozusagen, damit weniger wird, weil der Körper seine Dosis Nikotin bekommt. Und damit sind wir natürlich auch schon bei einem ganz wichtigen Kapitel. Nikotin ist ein starkes Nervengift und ist eine Droge. Die Giftbedeutung ist relativ früh erkannt worden. Es gibt sogar einen ersten Giftmordfall schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Da versucht jemand, also einen anderen Zeitgenossen mit Nikotin, erfolgreich übrigens, umzubringen und wird dafür dann auch geköpft.
Wie wirkt das denn genau im Körper?
Naja, das wirkt durch eine Blockade der Ganglien, also von Nervenknötchen. Es ist ein starkes Nervengift und in starken Konzentrationen kann man Menschen damit auch wirklich schädigen. Allerdings noch nicht, sozusagen, wenn ein Kind zum Beispiel eine Zigarette gekaut hat. Das hilft noch nicht. Auch die zweite Zigarette wird einigermaßen noch vertragen, aber danach wird es dann schon gefährlich. Also vor allen Dingen, wenn Zigaretten in Wasser aufgelöst werden. Und so ist auch dieser erste Mordfall passiert. Also der Zeitgenosse, der Mörder, hat also Nikotin aufgelöst und hat dieses starke Nervengift dann verabreicht. Man kann das im Tee tun und wie auch immer, also in geschmacksbegleitenden Stoffen, dann fällt das nicht so sehr auf. Also das ist ein Blockadegift. Das macht es übrigens auch sehr wirksam als Pestizid. Weil es so gefährlich ist, hat man es mittlerweile aber als Pestizid verboten. Die Läuse kann man tatsächlich damit bekämpfen. Es wirkt darüber hinaus sehr stimulierend, kurzfristig, aber doch sehr. Schüttet Adrenalin aus, also einen anregenden Körperstoff, verengt die Gefäße.
Und woran stirbt denn jemand letzten Endes, der an einer Nikotinvergiftung stirbt?
Also der stirbt an einer Blockade der Ganglien, und zwar wird da ein bestimmter Stoff, der ausgeschieden wird und wichtig ist für die Übertragung von Nervenleitungen, also für die von Nervenerregungen, wird blockiert. Es kommt da nicht mehr zur Ausschüttung. Der stirbt sozusagen an einer Vergiftung der Nerven. Also ein richtiges Nerventötungsmittel im Grunde genommen. Aber man kann auch an anderen Wirkungen des Nikotins sterben. Die Gefäßverengung wird diskutiert und immer deutlicher stellt sich das auch heraus, dass die gefäßverengende Wirkung des Nikotins dann auch zur Entstehung von Raucherbeinen zum Beispiel führt, dass sie einen Beitrag dazu leistet, die Gefäße etwa im Bereich des Herzmuskels zu verengen. Dann kommt es zu Herzinfarkten, auch Gehirninfarkte können ausgelöst werden, möglicherweise durch den langen Nikotinkonsum, und andere Giftwirkungen machen sich auch bemerkbar. Es soll sogar potenzreduzierend wirken in zu großen Dosen, möglicherweise die Wechseljahre früher einleiten bei den Frauen und zu schlechteren Wundheilungen führen. Es wird auch diskutiert, dass es krebserregend ist, aber das ist eine Diskussion, die ist lange geführt worden im 20. Jahrhundert und ist eigentlich nicht so wirklich entschieden. Es ist ein krebsförderndes Mittel, dadurch, dass es das Wachstum der kleinen Gefäße in den Tumoren fördert. Das heißt also, dazu beiträgt, dass sich Geschwulste besser ernähren können und deshalb auch schneller wachsen können im Körper. Also ein indirektes Kanzerogen, wenn man so will.
Herr Eckert, es fällt uns jedenfalls allen auf, dass wir hier in allererster Linie über die negativen Auswirkungen des Nikotins reden. Ja. Stehen die tatsächlich so stark im Vordergrund oder gibt es auch irgendeinen medizinischen Nutzen der Pflanze?
Naja, die negativen Wirkungen stehen in dem Moment im Vordergrund, wo wir uns nur über das Alkaloid-Nikotin unterhalten. Wenn wir uns aber über die Nikotinsäure unterhalten, das ist ein Oxidationsprodukt des Nikotins, dann stehen die positiven Wirkungen im Vordergrund. Nikotinsäure ist ja nichts anderes als Vitamin B. Das entsteht bei der Oxidation von Nikotin und es gibt eine ganze Reihe von Krankheiten, bei denen es zu einer Mangelsituation kommt in dieser körpereigenen Nikotinsäure. Das Interessante ist, dass der Körper diese Nikotinsäure, also das Oxidationsprodukt des Nikotins, des Giftes, des Alkaloids, selbst produzieren kann. Nikotinsäure ist völlig ungiftig und ist ein wichtiger Beitrag zur Verdauung eigentlich. Es fördert die Eiweiß-, die Fett- und die Kohlenhydratverdauung, Verstoffwechslung. Und in dem Moment, wo eine bestimmte Aminosäure fehlt im Organismus, die Aminosäure Tryptophan nämlich, die verantwortlich ist oder die den Grundstoff liefert für die körpereigene Nikotinsäureproduktion, das kann passieren, wenn man sich überwiegend von Mais ernährt, dann kommt es zu Krankheitserscheinungen und die kann man dann wieder sozusagen durch die Nikotinsäure als Medikament heilen.
Wann ist das aufgefallen, diese positiven Aspekte der Nikotinsäure?
Diese positiven Aspekte der Nikotinsäure sind am Ende des 19. Jahrhunderts bereits aufgefallen. In dem Moment, wo man sich über den Stoffwechsel des Menschen klarer wurde, dann ganz deutlich im 20. Jahrhundert, nachdem im 20. Jahrhundert der Zitronensäurezyklus, den wir alle in der Schule so schmerzlich lernen müssen und auch im Medizinstudium, wo der klar geworden ist, da wurde auch die Rolle des Tryptophans klar, also diese Aminosäure, die Nikotinsäure produzieren kann. Und wenn da was passiert in diesem Zitronensäurezyklus oder wenn nicht hinreichend viel von dieser Aminosäure geliefert wird, dann muss das alte Alkaloid Nikotin wieder ran, indem man es oxidiert und sozusagen zur Nikotinsäure oxidiert und dann als Medikament verabreicht. Und dann ist es wieder sehr wirkungsvoll. Also eine ganz paradoxe Geschichte. Das Nikotin als Alkaloid, da überwiegen ganz deutlich die schädigenden Wirkungen, muss man ganz klar sagen. Aber bei der Nikotinsäure, also einem Stoff, der mit dem Nikotin zu tun hat und auch aus Nikotin produziert werden kann, da stehen die positiven Wirkungen ganz deutlich im Vordergrund.
Wie groß ist denn heute die medizinische Bedeutung von Nikotin grundlegend?
Die medizinische Bedeutung von Nikotin ist heute eher gering. Das Alkaloid wird eingesetzt, nicht so sehr zum körpertherapeutischen Einsatz, sondern vor allen Dingen als Suchtentzugsmittel. Da ist sie allerdings sehr groß, denn Nikotinpflaster und Nikotinkaugummi liefern einen ganz wesentlichen Beitrag zum Entzug, zur Entwöhnung
also
von der Droge Nikotin.
Wenn wir jetzt Nutzen und Schaden gegeneinander abwägen, was würden Sie sagen, was ist höher zu bewerten?
Also ganz ehrlich, auch als Raucher, die negativen Wirkungen des Nikotinalkaloids, also des Nikotinnervengiftes, dominieren doch sehr stark gegenüber den positiven Wirkungen des Nikotins.
Da kann man nicht wirklich noch was hinzufügen. Wolfgang Eckert, Professor der Medizingeschichte an der Universität Heidelberg, mit klaren Worten zur medizinischen Nutzbarkeit von Nikotin. Die radiowissen.de weiß mehr zum ganzen Tagesthema.